Zeit für Geschichte zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt Sie Harald Asel.
Im Sommer 1900 erheben sich in Nordchina unzufriedene Bauern. Sie formieren sich zum Boxeraufstand. Denn 8 Kolonialmächte machen ihren Einfluss im Riesenreich geltend.
So beginnt eine Dokumentation in der Reihe ARD History, die am kommenden Montag, 7. September um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, koproduziert vom RBB.
Der Boxeraufstand wird zum Widerstand gegen alles Ausländische. Die Kolonialmächte schlagen brutal zurück.
Achtung! Bitte! Gefangene werden nicht gebracht!
Sie sollen sich nicht an irgendwelches Kriegsrecht halten, sondern er gibt ihnen ja eigentlich einen Persilschein.
Der Krieg zwischen China und den 8 Nationen fordert mehr als 100.000 Tote. Vor allem chinesische Zivilisten.
Der Boxeraufstand, für Chinas Geschichte ein zentrales Ereignis, für die damaligen europäischen Kolonialmächte, darunter Deutschland, in der Erinnerung oft nur eine Fußnote. Der Film zeichnet das Geschehen der Jahre 1900 und 1901 minutiös nach. Ausgehend von der Rebellion in der Provinz über die 55-tägige Belagerung des Gesandtschaftsviertels in Peking und dem Eingreifen der westlichen Militärallianz nach der Ermordung des deutschen Gesandten von Ketterer. Schließlich das Plündern und ziellose Töten nach der Niederschlagung des Aufstandes. Der Satz von Kaiser Wilhelm II., den wir eben in einer zeitgenössischen Aufnahme gehört haben, ist dafür systematisch. Pardon wird nicht gegeben. Es ist die berüchtigte Hunnenrede, die jedwedem Völkerrecht Hohn sprach.
Die Situation in 1900 ist dadurch geprägt, dass China zwei große Herausforderungen hat. Das eine ist der interne Verfall der Qing-Dynastie, der herrschenden Qing-Dynastie, durch interne Rebellionen. Und auf der anderen Seite natürlich der stetig wachsende Druck des europäischen Imperialismus, nach China vorzudringen.
Der Sinologe Klaus Mühlhahn lehrt an der Freien Universität Berlin. Er ist einer der Experten, die in der Dokumentation zu Wort kommen.
Es geht um den chinesischen Markt. Denn der Markt in Europa war für bestimmte Produkte gesättigt. Denken Sie zum Beispiel Eisenbahnen. Und es gibt sogar ein sehr schönes Zitat von dem Generalmajor Moltke. Wenn wir ganz ehrlich sind, das Einzige, was uns an China interessiert, ist Geld.
Boxer ist ein westlicher Begriff. Der Film besucht eine Schule, an der noch heute jene Kampftechnik gelernt wird, die die aufständischen Gruppen damals ausgeübt hatten und ihnen die Illusion der Unverwundbarkeit gab. Es ist die Kampftechnik der Pflaumenblütenfaust.
Macht es so. Und so. Die Arme in der Stellung der weißen Schlange. Dann dreht er die Hand um. Nach vorn, nach hinten.
Diese Männer waren angesehene Kampfkünstler in ihren Gemeinden. Sie genossen Autorität und Respekt. Doch mit dem Wachstum der Bewegung war immer häufiger von Unverwundbarkeit die Rede, von spirituellen Kräften und dem Schutz durch Geister. Das verlieh der Bewegung eine enorme Anziehungskraft. Viele Menschen glaubten nur allzu gern, dass diese Männer unverwundbar seien, unbesiegbar. Das machte sie für viele noch überzeugender.
Sagt Zhang Lanxin vom Geneva Graduate Institute. Und es beteiligten sich damals auch Frauengruppen an den Aufständen. Eine Ungeheuerlichkeit in einer Gesellschaft, in der die ansonsten in den Häusern quasi unsichtbar waren. Wir erfahren in diesem Film einiges von innenpolitischen Konflikten zwischen Traditionalisten und Reformern innerhalb der chinesischen Führung um den jungen Kaiser und um die Kaiserwitwe, von den Rivalitäten der Kolonialmächte, von der Entfesselung der Gewalt, vor allem nach der Niederschlagung des Aufstandes und von Bezügen zu unserer Region, etwa zu den Sammlungen des Asiatischen Museums Preußischer Kulturbesitz. Christiane Howald hat ein museumsübergreifendes sogenanntes Boxer-Projekt initiiert, um herauszufinden, was von den hochwertigen Kunstwerken, die damals geraubt wurden, sich heute in deutschen Museen wiederfindet.
Wir wissen, dass fast ein Jahr lang in einer geografisch sehr großen Fläche geplündert wurde. Ganz Peking, aber auch in der Provinz um Peking herum. Also im Grunde die ganze Region, wo dieser Boxerkrieg stattgefunden hat und die Strafexpeditionen, die die Deutschen, die Franzosen, die Briten, die anderen Nationen nach der Niederschlagung der Boxerbewegung durchgeführt haben. Und wir wissen, dass diese 100.000 Truppenmitglieder geplündert haben, dass auch die Leute, die schon vor Ort waren, Diplomaten, Missionare, Kaufleute, an diesen Plünderungen beteiligt waren, aber auch chinesische Locals. Es war ein gesellschaftliches Ereignis. Ein Kollege hatte die Zeit in Peking damals als einen Karneval des Plünderns und Peking als einen großen Straßenmarkt beschrieben,
sagt Christiane Howald von den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz. Die Spur in unsere Region führt auch in den Grottensaal des Neuen Palais in Potsdam. Im sogenannten Boxer-Protokoll vom 7. September 1901 wird eine Sühnemission für den ermordeten deutschen Gesandten von Ketterer gefordert. Und die soll genau hier ihren Höhepunkt haben. Im Film kommt Wu Yanyan zu Wort, Archivarin des Ersten Historischen Archivs Chinas.
Im ersten Artikel dieses Vertrags wurde festgelegt, dass Cai Feng als Gesandter nach Deutschland reisen sollte, um das Bedauern der Qing-Dynastie über den Vorfall auszudrücken. Er soll ein offizielles Entschuldigungsschreiben überreichen. Warum fiel die Wahl auf ihn? Damals war Cai Feng erst 18 Jahre alt, aber zugleich der Bruder des Guangxu-Kaisers. Sein Rang war daher besonders hoch und so wurde er mit dieser Mission betraut.
Die chinesische Seite versteht die geforderten Verbeugungen als Kotau, als Unterwerfung. Das ist eine unannehmbare Forderung. Doch der Besuch entwickelt sich anders, wie Klaus Mühlhahn, Sinologe der Freien Universität Berlin, erläutert.
Man kann hier im Tagebuch des Prinzen Chun lesen unter dem Eintrag 4. September 1901. Um 11 Uhr begab ich mich dann mit Herrn Yin Chang, nebst Gefolge, zum Neuen Palais, um dem deutschen Kaiser das Schreiben unseres Kaisers zu überbringen. Im großen Saal des Neuen Palais verneigte ich mich dreimal vor dem deutschen Kaiser und überreichte das Schreiben, nachdem ich dessen Inhalt vorher verlesen hatte. Der Kaiser erwiderte einige Worte und die Audienz war beendet. Der Kaiser entbot eine Eskorte von 200 Reitern, um mich zur Orangerie zurückzugeleiten. Gegen 13 Uhr erwiderte der Kaiser meinen Besuch. Nach einer halbstündigen Unterredung verabschiedete er sich. Und wenn man seinem Tagebuch Glauben schenkt, dann ist es ja eher praktisch der diplomatische Austausch auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, in seinem Tagebuch hat er diesen ganzen Akt der Sühne, auch der Erniedrigung, praktisch vollkommen rausgelassen.
In der Folge wird der Prinz zum Medienereignis. Nicht nur das, er besucht Museen und auch Waffenfabriken. Zurück in China wird er zu einem Verfechter der Modernisierung. Für Zhang Langshu hat der sogenannte Boxeraufstand eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Man kann sagen, es war ein Wendepunkt in der modernen Geschichte Chinas. Die Ereignisse von 1900 und die Unterzeichnung des Xinzhou-Vertrags waren, auf Englisch würde ich sagen,
beginning of the end of dynasty.
Das Ende der Dynastie. 1911 wird China eine Republik. Die ARD-Geschichtsdokumentation von Min An Sabo, The Books und Grit Lederer über die Eskalation von Gewalt, wenn zivilisatorische Normen über Bord geworfen werden. Krieg in China 1900 bis 1901, das Deutsche Kaiserreich und der Boxerkrieg. Am 7. September um 22.50 Uhr nach den Tagesthemen im Ersten. Es ist eine RBB-Koproduktion. Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.